Ich möchte eine kleine Predigtserie starten zur Bergpredigt. Und die beginnt ja, wie manche wissen, mit den berühmten Seligpreisungen. Meistens predigt man pro Seligpreisung eine Predigt. Ich mache heute mal alles zusammen. Also es ist ein bisschen gewagt, aber es soll euch animieren, vielleicht selbst bei den einzelnen Punkten noch mal genauer hinzuschauen, auch beim Bibellesen überhaupt darauf zu achten, wo ist welches Thema angesprochen, weil all diese Themen kommen in der Bibel an ganz vielen Stellen mehrfach vor. Als ich das vorbereitet habe, habe ich auch dieses Thema, gleich kam mir das in den Sinn, pures Glück, aber auch mit einem kleinen Fragezeichen vorweg, weil das ist ja so eine Sache mit dieser Glückseligkeit, diesem Glücklichsein. Es heißt hier dann immer wieder, glückselig oder glücklich, der dies oder das ist oder der dies oder das tut. Was ist aber, wenn mir das nicht gelingen will? Wir kommen da im Detail noch drauf zu sprechen. Und die Frage ist mir auch gekommen, ist dieses Glück, von dem hier die Rede ist, oder dieses, ja, dass ich glücklich zu preisen bin, wenn ich diese Dinge erfülle, ist das überhaupt realistisch? Und wenn es uns Christen gilt, wie ist es gemeint? Oder ein bisschen provokanter gefragt, sind Christen glücklichere Menschen als andere? Oder macht uns vielleicht manchmal, gerade weil wir um Gott wissen und an ihn glauben, Bestimmtes in der Welt noch viel mehr Sorge und bringt uns auch dazu, unglücklich zu sein. Auch das ist ja möglich. Ist das Glück, von dem Jesus hier spricht, zu schön, um wahr zu sein? Es ging über Jahrhunderte, ja teils bis heute in der Christenheit leider auch alles andere zu als das, was Jesus hier aufreiht. Alles andere als tröstlich und sanftmütig, gerecht, barmherzig und friedfertig. Alles Worte, die Jesus in der Bergpredigt verwendet, gerade hier in der Seligpreisungen in Matthäus 5 am Anfang. Jesus hält seine berühmte Rede ziemlich bald nach seiner Taufe durch Johannes. Insofern knüpft die Predigt auch ein bisschen an die letzte Predigt noch an, zumindest zeitlich. Ich lese den heutigen Predigttext mal abschnittsweise, Matthäus 5, Verse 1 bis 12. Und zwar habe ich diesmal die Basisbibel gewählt, die hatten wir auch mal im BU. Ich finde, die trifft hier die Wortwahl sehr gut, eine recht genaue Wiedergabe der Originalbegriffe. Zunächst die Einleitung, Verse 1 und 2. Als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger kamen zu ihm. Jesus begann zu reden und lehrte sie. Und dann steigt er ein mit glückselig sind die, und dann kommen verschiedene Dinge. Wir sehen hier gleich, warum es Bergpredigt heißt. Ja, es kommt daher, weil Jesus in die Berge ging, auf einen Berg, wie es hier heißt. Man kann das auch übersetzen, er ging ins Bergland. Er hat sich einen Platz in den Hügeln gesucht, wahrscheinlich rund um den See Genezareth, weil anschließend davon berichtet ist, dass er von dort aus dann nach Kapernaum am Nordende des Sees geht. Damit ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt, das ist ein Blick genau auf diese Gegend. Rechts sieht man noch den See Genezareth, hinten im Dunst würde Kapernaum liegen. Und das ist so diese Hügellandschaft rund um diesen See. Und es ist eine größere Menge Menschen Jesus gefolgt. Und da kann ich mir gut denken, dass Jesus nicht auf einen Gipfel gestiegen ist, um von dort zu reden, weil dann hätte er ja über die Köpfe der Leute weggeredet und das ist akustisch ziemlich schwierig, sondern er hat sich ganz sicher einen Platz ausgesucht, ja, der geeignet war, um zu einer größeren Menge Leute zu sprechen. Ungestört, deswegen etwas abseits von den Dörfern. Ihr könnt das selber mal ausprobieren, wenn ihr in so einer Berggegend seid, ohne Wald, könnt ihr mal einen Platz suchen, den ihr aussuchen würdet, wenn ihr zu mehreren Leuten sprechen müsstet, wo wäre das am geschicktesten? Wo hören möglichst viele Leute noch in großer Entfernung das, was ihr sagt? Das ist eigentlich immer eher so eine Mulde, ja, so ein Hang, in den man hineinspricht, vielleicht sogar eher von unten nach oben. Und dann können alle, die so ähnlich wie im Stadion oder Amphitheater dort sitzen, gut hören, was gesagt wird. Jesus hat sich oft solche Stellen ausgesucht. An anderer Stelle ist er mal mit dem Boot auf den See gerudert und hat dann zu den Leuten am Ufer gesprochen, ja, auch so quasi halbkreisförmig um ihn herum. Ja, so eine Stelle wird er sich ausgesucht haben. Man weiß nicht genau, wo das war. Es gibt natürlich heute, wie überall in Israel, auch eine Kirche der Seligpreisungen. Und da wurde überall so ein Ort ausgesucht, den man dann auch heftig besucht. Aber ich denke, darum geht es gar nicht. Wo der Ort genau war, ist spekulativ und auch nicht so wichtig. Wichtiger sind die Zuhörer. Und die kamen zum Teil von weit her, wie man vorher schon lesen kann bei Matthäus. Und sie hatten natürlich von den Heilungen gehört, von den Wundern, die Jesus tut. Und dazu kamen auch die klaren Hinweise von Johannes dem Täufer. Viele wollten unbedingt wissen, was hat es auf sich mit Jesus? Ist er wirklich der verheißene Messias? Und was hat er zu sagen? Was predigt er? Was sagt er zur neuen Zeit, die mit ihm anbricht? Oder wie er sein Königreich sich vorstellt, wenn das tatsächlich kommt und er regieren wird. Und tatsächlich ist das das Thema seiner Rede, seiner Bergpredigt. Nur überraschend anders, als sich viele das vorgestellt hatten. Und Jesus setzt sich erstmal hin. Wenn man das so liest, wundert man sich, wenn es um viele Leute geht, wieso predigt man dann im Sitzen? Also ich habe mir auch kurz überlegt, ob ich jetzt im Sitzen predigen soll. Nein, das Sitzen hat seine Lehrautorität unterstrichen. Es war damals üblich, dass Rabbis sich gesetzt haben, wenn sie etwas gelehrt haben, was Konzentration erfordert hat bei den Zuhörern. Und Matthäus spricht hier von den Jüngern, die sich um ihn gruppierten, aber auch von einem engeren Kreis von Jüngern. Ich glaube nicht, dass hier die 12 gemeint sind, die waren noch gar nicht alle berufen zu dieser Zeit, sondern es war schon eine Zahl von Anhängern, die überzeugt waren, dass Jesus der Retter ist. Und sie standen eng um ihn herum und dann noch viele andere vielleicht in mehreren Kreisen und Gruppen. Alle hörten jedenfalls gespannt zu, was Jesus zu sagen hatte. Und deswegen waren sie an diesen abgelegenen Ort auch mit Jesus mitgegangen. Matthäus fasst diese Leute als Volk zusammen. Und im Anschluss erfahren wir an diese Predigt Jesu auch, dass die Leute tief betroffen waren von dem, was Jesus gesagt hat, weil sie festgestellt haben, im Vergleich mit dem, was sie bisher so von den üblichen Schriftgelehrten gehört haben, dass er ganz offensichtlich mit gewaltiger Vollmacht gesprochen hat, mit göttlicher Vollmacht. Jesu Rede ist hier in der Bergpredigt ganz ausdrücklich an diejenigen gerichtet, die ihm wirklich folgen wollen, die ihm vertrauen wollen. Das ergibt sich aus dem Inhalt. Jesus erklärt, wodurch sich sein Reich auszeichnet und mit welchen Menschen er es bauen wird. Und deswegen ist es so eine Art Programmrede für das Reich Gottes. Matthäus nennt für dieses mit Jesus neu anbrechende Reich zwei Begriffe. Der eine ist üblicher, das ist das Wort Reich Gottes. Und das andere, was Matthäus vor allem verwendet, fast ausschließlich Matthäus, außer Paulus, der nutzt es nochmal im zweiten Timotheusbrief, ist Reich der Himmel oder Himmelreich. Und jetzt denkt man, naja gut, was hat das jetzt mit uns zu tun im Himmel? Wir wissen ja, Gott ist im Himmel, aber dieses Himmelreich betont nicht, dass dieses Reich weg oder außerhalb von uns wäre, sondern dass der Himmel in diesem Reich zu uns kommt, in diese Welt. Und Jesus betont hier mit diesem Begriff, den er ja selbst verwendet und Matthäus zitiert, dass sein Reich nicht den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt folgt. Dass es ein Reich ist, das von Gott aus regiert wird. Hier geht es nicht um eine staatliche Ordnung wie noch im alten Israel, das im Auftrag Gottes von Propheten, Priestern und Königen regiert wurde. wo es auch eine ganz praktische weltliche Ordnung gab für diesen Staat Israel, sondern jetzt geht es um Gesetzmäßigkeiten, die geistlich sind, die von innen kommen, die durch den Geist Gottes in die Herzen der Menschen gelegt werden, die an Jesus glauben und ihm folgen werden. Um dieses Reich geht es in der Bergpredigt. Sie ist also ein geistliches und kein politisches Programm, was zum Beispiel vor einigen Jahren mal eine christliche Partei ziemlich falsch verstanden hatte. Ich hatte damals mit dem Vorsitzenden gesprochen in Baden-Württemberg. Und sie meinten, wir könnten irgendwann auf Krankenhäuser und Gefängnisse verzichten, wenn wir nur die Bergpredigt politisch umsetzen würden. Ich glaube, das ist eine fehlgeleitete Utopie. Dazu ist die Bergpredigt nicht gedacht. Wir können sie nicht einfach politisch in die Tat umsetzen. Jesus wirbt hier für ein Reich, das in den Herzen von Menschen Gestalt gewinnen soll. Und natürlich ist es dadurch auch mitten in der Welt präsent und entfaltet seine Wirkung. Aber es wird kein Staatsgebilde draus. Es wird Auswirkungen auf das Miteinander haben, auch das soziale Miteinander, überall in der Welt, wo es Christen gibt. Aber es wird nicht von oben her vorgegeben und organisiert werden können. Es soll durch die innere Erneuerung von Menschen sichtbar und wirksam werden. Bei allen, die an Jesus glauben und ihm folgen und bei allen, die durch diesen Glauben und das Zeugnis anderer noch zu Jesus finden werden. Nur ihnen sagt Jesus in seiner Predigt deswegen auch Dinge zu, wie später: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles, also die Verheißungen, die Jesus aufgezählt hat, dann wird euch das alles zufallen. Auch das in den Seligpreisungen erwähnte Glück gehört dazu, das ohne den Glauben an Jesus nicht möglich ist. Und unter diesem Vorzeichen müsst ihr die ganze Bergpredigt lesen, müsst ihr sie verstehen, inklusive der Seligpreisung. Wir schauen sie uns mal der Reihe nach an. Vers 3. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig meint hier so viel wie: diejenigen sind glücklich zu schätzen oder glücklich zu preisen, die wissen, dass sie vor Gott arm sind. Man könnte auch sagen, wohl denen, die das verstanden haben. Und überhaupt sind die Seligpreisungen, die jetzt kommen, keine Glücksliste, ja, wo man sich praktisch das Passende raussuchen kann und sagt, ach, das könnte ich mir vorstellen, das kriege ich hin, ja, und dann bin ich ein glücklicher Mensch. Das ist nicht so gedacht als Liste mit einzelnen Elementen, sondern das ist ein schönes Stilmittel Jesu, ein tolles Stilmittel eines guten Lehrers, dass er mit Wiederholungen von Satzteilen etwas ganz Großes zusammenfasst. Ja, wir müssen eigentlich hier kein Oder einfügen, also dies oder das, sondern es ist ein Und. Es ist ein Und zwischen die einzelnen Seligpreisungen zu setzen und auch ein Und zwischen die dazu passenden Verheißungen. Alles gilt hier allen, die Jesus folgen in seinem Reich. Als Summe dessen, was dort gilt und dem jeweiligen glückselig sind, folgt immer auch ein Denn als Begründung. Das Glück hat bei Jesus Hand und Fuß. Es entsteht aus allem, was Jesus hier aufzählt. Und es beginnt eben mit diesem Arm vor Gott sein. Was heißt das? Luther hat, glaube ich, sogar übersetzt, die Armen im Geiste. Das kann man aber ganz falsch verstehen. Ja, es geht hier nicht um geistig zurückgebliebene Menschen, obwohl ich 100% sicher bin, dass die sich gar keine Sorgen machen müssen, weil Jesus sie liebt. Das ist hier nicht gemeint, sondern es geht um dieses Bewusstsein, dass ich mit all meinen Fähigkeiten, die ich habe, abhängig von Gott, meinem Schöpfer, bin. Von dem Gott, der mich gewollt hat und der es gut mit mir meint. Und das macht mich demütig. Das lässt mich darüber nachdenken, in welcher Position ich bin gegenüber Gott. Ich bin sein Kind, ich bin sein Schüler, aber ich bin nicht der, der über ihn bestimmt oder ihn in meinem Leben einspannt, wo ich ihn gerade meine, brauchen zu können. Er ist mein Herr und ich bin sein Diener. Dieses Wissen, arm zu sein vor Gott, das macht einerseits demütig, aber andererseits auch glücklich, denn bei ihm ist mein Leben in den besten Händen. Und wenn ich ihm gehöre, dann gehöre ich zu seinem Himmelreich. Das zu wissen, ist ein großes Glück. Ohne dieses Bewusstsein wäre ich nicht glückselig, dann wäre ich armselig. Vers 4. Glückselig sind die Trauern, denn sie werden getröstet werden. Damit meint Jesus nicht, dass man erstmal trauern muss, um glücklich werden zu können, sondern dass man in der Trauer erlebt, dass Jesus mich darin nicht alleine lässt, nicht im Stich lässt. Das ist ein Grund, mich glücklich schätzen zu können. Jesus kennt die tiefste Trauer, den tiefsten Schmerz in dieser Welt und genau an dieser Stelle stellt er sich neben uns, vor uns und hinter uns. Auch in der tiefsten Trauer darf ich wissen, dass Jesus mich niemals einsam und verlassen dort zurücklässt. Und mein Trost gipfelt ja dann auch in dem Wissen um seine Auferstehung, was die Zuhörer damals noch nicht wussten, dass es kommt, aber Jesus wusste es schon. Der Trost liegt in seiner Auferstehung, zuerst in seiner, für mich dann auch in meiner und der Auferstehung meiner Glaubensgeschwister. Vers 5. Glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind, denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Man merkt hier, dass das alte deutsche Wort sanftmütig verzweifelt versucht wurde zu übersetzen. Es ist nicht so einfach mit diesem Begriff. Von Herzen freundlich trifft es hier einigermaßen, würde ich mal sagen, aber nicht so ganz, aber immerhin. Sanftmut, das ist was, was im Wesen jedes Christen verankert sein soll, weil Sanftmut eine Eigenschaft Jesu ist. Das sagt er nämlich von sich selbst, dass er sanftmütig ist und er will, dass wir das von ihm lernen, dass wir diese Art lernen von ihm, wo sie uns noch fehlt. Sanftmut, dieses herzliche, freundliche Wesen anderen gegenüber, das ist was Schönes, das wirkt entlastend und ist befreiend, schafft ein freundliches Klima unter uns. Nimm die Anspannung, fast so wie ein warmes Bad nach einem strengen Arbeitstag. Sanftmütige Menschen tun anderen einfach gut. Ihre herzliche Freundlichkeit kommt auch ohne strategische Hintergedanken aus. Sie kommt eben von Herzen und das ist immer das Gegenteil von Härte, Rechthaberei und Überheblichkeit. Wir sollten die Sanftmut zu unserem Gebetsanliegen machen, denn sie ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und Jesus will, dass sie in seinem Reich, dass sie in uns, dass sie in jedem persönlich von uns wächst und gedeiht. Und dazu kommt ihr ja noch eine große Verheißung zu, die nicht so leicht zu verstehen ist, als Erbe der Erde. Was heißt das? Das steht für die uns von Gott zugedachte Zukunft. In dieser Welt schon und dann aber auch in der neuen ewigen Welt. Hier lenkt Jesus den Blick schon auf eine große Zukunft, die er mit uns, mit den Menschen, die ihm folgen, hat. Und sonnenklar ist jedenfalls, dass Hartherzigkeit als Gegenteil von Sanftmut in diesem Reich Gottes keine Zukunft hat. Sanftmut aber schon. Könnt ihr euch vorstellen, wie sollen wir je zusammen ewig miteinander auskommen, wenn wir nicht sanftmütig sind? Vers 6. Glückselig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Gerechtigkeit, ein großes Wort, das ja noch größer wird durch Jesus, der unsere Ungerechtigkeit, mit der wir uns immer wieder selbst belasten, vor Gott ausbügelt. Ich würde sagen, die Gerechtigkeit ist ein Grundmerkmal, ein Zeichen seines Reiches auf allen Ebenen. Und deswegen muss es so sein, dass es auch in der Gemeinde gerecht zugeht, wenn wir unseren Herrn glaubwürdig bezeugen wollen. Gerechtigkeit war Gott immer wichtig, im alten Bund wie im neuen. Lasst uns also gemeinsam miteinander darauf achten, dass es gerecht unter uns zugeht. Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, das drückt hier aus, dass beides noch gestillt werden muss, dass es also auch noch nicht erreicht ist. Eine Sehnsucht drückt es aus nach einem Zustand, der noch nicht im idealen Bereich ist. Leider müssen wir ja als Christen auch beschämt feststellen, dass wir längst nicht immer für Recht sorgen können und manchmal leider sogar nicht mal wollen. Aber Jesus fordert auch auf, alle, die ihm nachfolgen, dass sie dort, wo sie miteinander zusammenleben, ihren Einfluss geltend machen. Dass wir gefragt sind, als Gemeinde untereinander Recht zu tun und Unrecht zu verhindern. Und da, wo wir als Gemeinde in die Welt hineinwirken können, dass wir uns da auch beteiligen, dem Unrecht entgegenzustehen. Und wenn es so ist, dass wir selber unter Ungerechtigkeit leiden, dann darf es uns trösten, dass Gott der gerechte Richter ist und Recht schaffen wird. Es macht glücklich, das in einer zur Gerechtigkeit unfähigen Welt zu wissen. Vers 7, glückselig sind die, die barmherzig sind, denn sie werden barmherzig behandelt werden. So wie die Sanftmut gehört auch die eng verwandte Barmherzigkeit quasi zur DNA Jesu. Sie ist ein weiteres Kennzeichen seines Reiches. Nur wo Barmherzigkeit gelebt wird, sieht man auch, wie Gottes Geist wirkt. Barmherzigkeit ist gütige Zuwendung, ist Bereitschaft, Opfer für andere zu bringen, die in Not sind oder die vielleicht ihre Schuld sehen und sie bekennen und um Vergebung bitten. Dann ist Barmherzigkeit gefragt, weil wir auch aufgefordert sind, einander zu vergeben. Wie soll das ohne Barmherzigkeit gehen? Und Jesus sagt hier auch, dass Barmherzigkeit so etwas wie einen selbstverstärkenden Faktor hat, eine selbstverstärkende Wirkung. Sie hat das Potenzial zu einer positiven Kettenreaktion. Denn wer sich über andere erbarmt, wird wieder barmherzig behandelt werden, so sagt Jesus hier. Und wer Barmherzigkeit erlebt hat, der wird hoffentlich auch selbst barmherziger. Barmherzigkeit erzeugt neue Barmherzigkeit und damit auch größeres Glück in unseren Beziehungen. Vers 8, glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ich habe früher als Kind gelernt, da war es so üblich, vielleicht machen das manche von euch auch heute mit ihren Kindern, dass man abends vorm Einschlafen noch ein Gebet gesprochen hat. Und da haben wir das Gebet gelernt, ein reines Herz, Herr, schaff in mir, schließ zu der Sünden Tor und Tür. Es ist irgendwie noch so bei mir hängen geblieben. So habe ich es als Gebet von meinen Eltern gelernt. Aber es war immer schon klar, weil es ja eine Bitte ist, dass ich mir dieses reine Herz nicht selber geben kann. Das habe ich schon als Kind kapiert. Glücklicherweise darf ich Jesus darum bitten, dass er mir den Schmutz von meiner Seele räumt, weil ich es nötig habe. Was für ein Glück, dass ich Jesus um Vergebung bitten darf. Sogar immer wieder. Bei jeder Schuld, die mich bedrückt. Ich bin letztlich, sind wir von unseren Kindern zurück auf der Autobahn gefahren. Ihr kennt das ja, so eine salzig verspritzte Autobahn. Ja, es regnet nicht, aber die Autos, die an dir vorbeifahren oder hinter denen du herfährst, ständig kommt diese Salzpampe auf deine Windschutzscheibe. Und ich habe immer fröhlich gespritzt und gewischt und irgendwann war das Wischwasser alle. Und es war dunkel. Und dann habe ich erst mal gemerkt, wie wichtig dieses Wischwasser ist, ja, und wie tragisch das werden kann, wenn es dir ausgeht. Das ist nicht nur unschön, das ist brandgefährlich. Also musste ich sofort an der nächstmöglichen Stelle rausfahren und Wischwasser nachfüllen. Selten war ich so glücklich über die nächste Tankstelle. Ich habe gedacht, so muss Gott eigentlich auch immer wieder mit dem Wischwasser seiner Gnade unsere Seele reinigen. Damit ich wieder deutlicher sehen kann, damit ich den Durchblick habe, auch in den Dingen, in die er mich reinstellt, damit ich ihn wieder deutlicher sehe und ihm folgen kann. Sonst gibt es ein Unglück und kein Glück. Dann fahre ich mein Leben in den Graben oder gegen den Baum. Glückselig sind die, die Frieden stiften, Vers 9, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Wer von uns würde bestreiten, dass Frieden Glück bringt? Streit schlichten und Frieden stiften können, das ist herrlich. Aber wie bloß? Ja, wir schaffen das ja noch nicht mal in unseren Ehen und Familien. Es ist herausfordernd, aber hier sind wir gefragt. Wenn wir Jesus wirklich folgen wollen, dann sollen wir uns von ihm zu Friedensstiftern ausbilden lassen. Und ich finde, gerade hier in den Seligpreisungen hat uns Jesus jede Menge Hinweise gegeben, wie Frieden stiften gelingen kann. Weil das durch alles Gesagte auch irgendwie möglich wird. Und wenn ich mir bewusst werde, das haben wir eben in einem Lied auch an ein paar Stellen so gesungen, dass alles das, was hier aufgezählt ist, Jesus zuerst für mich getan hat, da wird mir auf einmal klar, dass das die Lösung ist, auch für mein Handeln, für unser Miteinander. Jesus hat mich im Leid getröstet. Jesus ist mir gegenüber sanftmütig und freundlich. Jesus hat mir Gerechtigkeit geschenkt und Barmherzigkeit und ein reines Herz. Warum? Natürlich für mich, weil er mich liebt, aber damit ich es genau so tue und zum Frieden mit Menschen nutze. Mir soll am Frieden miteinander genauso gelegen sein, wie an dem Frieden, den mir Gott durch alles schenkt, was hier aufgezählt ist. Eine andere Haltung passt nicht zum Reich Gottes. Und ich glaube, das haben die Zuhörer damals auch verstanden, weil sie waren alle tief bewegt. Es wird sogar das Wort entsetzt verwendet, also innerlich total erschüttert, weil jeder begriffen hat, was Jesus hier sagt. Das geht mich an, das betrifft meine Existenz. Es geht hier um alles oder nichts. Der letzte Abschnitt der Seligpreisung lässt sich dann vielleicht so zusammenfassen: Im Reich Gottes ist tatsächlich tiefes Glück zu finden, selbst bei heftigem Gegenwind, weil es alle anderen Reiche übertreffen und überdauern wird. Ab Vers 10: Glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört. Und jetzt kommt eine ganz krasse Aussage: Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Wieder dieses Denn. Genauso wie euch haben sie früher die Propheten verfolgt. Jesus macht seinen Nachfolgern, macht uns hier nichts vor. Es ist nicht das billige Glück, das einfach so vom Himmel fällt, sondern eins, das in der Bewährung des Glaubens heranwächst. Sogar, sagt Jesus, und viele unserer Geschwister in der Welt trifft das gerade, sogar unter Verfolgung, da wo es mich mein Leben kosten kann, wenn ich mich zu Jesus halte. Und so war es schon, sagt Jesus, bei den Propheten. Das zieht sich eigentlich durch, dass uns Jesus dieses Leid um seinetwillen nicht erspart, sondern dass wir gerade darin wachsen sollen und können. Die Propheten wurden verfolgt, weil sie Gott treu geblieben sind. Lästereien, Widerstand, Angriffe bis hin zur Verfolgung erspart uns Jesus auch nicht. Das fing ja auch bei den Aposteln schon an. Und heute in unserem lange behüteten Deutschland weht längst schon wieder ein rauerer Wind gegen viele Christen. Da wird man nicht selten sehr unfair in eine rechte oder fundamentalistische Ecke gedrängt, nur weil man an biblischen Grundlagen festhält. Wer das nicht glaubt, der muss es einfach mal ausprobieren, muss mal die heißen Eisen anpacken im Gespräch. ja, den Schutz Ungeborener, das Geschlechterverhältnis, christliche Sexualethik, Familienverständnis oder einer naturwissenschaftlichen Uni oder Hochschule die Natur als Gottes Schöpfung verstehen, dann wird er ganz schnell merken, was für ein Gegenwind ihm da entgegenweht. Und wer dazu noch für eine Gerechtigkeit vor Gott eintritt, die nur durch Jesu Blut möglich ist, der macht sich schnell unbeliebter, als ihm lieb ist. Und Jesus sagt, das ist normal. Das kommt auf euch zu, wenn ihr euch zu mir haltet. Das ist die Belastung, dem das Reich Gottes in dieser Welt ausgesetzt ist. Und trotzdem und gerade mittendurch ist das Glück auf der Seite aller, die sich gegen alle Widerstände fest zu Jesus halten, die sich unbeirrt von ihm leiten lassen, als Getröstete in trostlosen Zeiten, als Bescheidene unter Angebern, als Freundliche und Sanftmütige, wo sonst der Hass regiert, in Gerechtigkeit, wo nur der Stärkere zählt, in der Reinigung des Herzens mitten im Dreck dieser Welt, beim Frieden stiften in Feindseligkeiten und im Standhalten in Verfolgung. Dass das alles möglich ist, ist jetzt schon unser Glück. Freut euch und jubelt, heißt es hier wörtlich. Freut euch und jubelt als Bürger dieses Reichs, das mit Jesus gekommen ist. Und es erwartet euch, so sagt Jesus, noch ein ewiger himmlischer Lohn. Das heißt, schon hier, aber erst recht dann dort im Himmel, sorgt Jesus selbst dafür, dass unsere Glückseligkeit keine mit Fragezeichen bleiben muss, sondern ein Glück mit Ausrufezeichen wird. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, das größte Glück ist, dass wir dich haben. Und dass du uns auch klare Ansagen machst, was unserem Leben gut tut und wodurch sich dein Reich, deine Gemeinde auszeichnen soll und auszeichnen wird, wenn du darin wirkst und an uns arbeitest. Herr, mach du uns bereit, mach du mich bereit, dass wir die Dinge von dir bei uns abschlagen lassen, die dem entgegenstehen, was dich verherrlicht. Und lass zu, dass wir auch Dinge ändern in unserem Leben, dass wir nicht nur davon reden, sondern auch Dinge anders tun, weil du sie gesagt hast, weil du sie uns auch vorgelebt hast. Danke, Herr, dass wir in dir einen großen Herrn haben und ein großes Glück finden dürfen. Amen.